Breitband Topic.
Der Netzaktivist Isaac Wilder, der hat im vergangenen Jahr die Lösung für ein wirklich freies Internet präsentiert. Es steckt in einem Koffer. Man kann es mitnehmen, einen eigenen Sendemast, den sogenannten Freedom Tower, aus dem Koffer holen und aufstellen. Und bestenfalls sind solche Sendemasten überall auf der Welt verteilt und damit eine Art des freien Netzes geschaffen. Niemand kann da rein, niemand kann zensieren, so zumindest die Hoffnung.
Ja, eine von vielen Ideen dafür, das Netz vor zum Beispiel staatlichen Eingriffen zu schützen, Überwachung auszuschließen. Und eine von vielen Ideen, die auch nicht so einfach zu realisieren ist. Solange wir keine Koffer mit einem beschützenden Internet haben, ist, ja, so wie in anderen Lebensbereichen auch, immer noch die Zivilgesellschaft gefragt, wenn gedroht, zensiert und überwacht wird.
In dieser Woche hat die Organisation Reporter ohne Grenzen darauf aufmerksam gemacht, was derzeit so los ist in Sachen Netzzensur weltweit. Und zwar am 5. Welttag gegen Internetzensur. Ganz oben auf der Liste der schlimmsten Internetzensurregierungen stehen Syrien, China, Iran, Bahrain und Vietnam. Und zusätzlich gibt es auch noch Firmen, die Reporter ohne Grenzen anprangern, weil sie Überwachungssoftware austüfteln und diese dann verkaufen.
Aber wie funktioniert Zensur bzw. Netzzensur eigentlich? Moritz Metz erklärt's.
Governments of the industrial world, ye weary giants of flesh and steel.
Die ersten Zeilen seiner Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace kann John Perry Barlow noch auswendig.
I could write it again today.
Vor 17 Jahren forderte der kalifornische Netzaktivist und Dichter die Regierungen, diese Zitat, müden Giganten aus Fleisch und Stahl auf, ihre Finger vom Internet zu lassen. Staaten hätten im Cyberspace nichts zu suchen. Auch heute nicht.
It's not for nothing.
Natürlich versuchten autoritäre Staaten, das Netz zu kontrollieren, sagt Barlow, denn das hätte ihnen zu viel Kraft gegen Unterdrückung.
Inimical to repression.
Zum Welttag der Internetfreiheit hat die Organisation Reporter ohne Grenzen 5 Staaten und erstmals auch 5 Firmen zu den Feinden des Internets ernannt. Schnüffelsoftware stellten die her, um Journalisten, Dissidenten und Netzaktivisten auszuspionieren. Matthias Spielkamp, Vorstandsmitglied der Reporter ohne Grenzen, sieht 2 grundsätzliche Überwachungstechniken.
Ein prägnantes Beispiel ist der Hersteller Gamma, das ist eine britisch-deutsche Firma. Die stellt nämlich genau solche Software her, mit der tatsächlich die Smartphones und die Tablet-Computer von Leuten überwacht werden können. Und an anderen Stellen ist es dann eben so, dass diese Firmen Technologie herstellen, mit der insgesamt das Netz überwacht werden kann, also etwa herausgefunden werden kann, wann bestimmte Schlüsselbegriffe in Unterhaltungen genannt werden.
Gamma verwendet die Technologie der Deep Packet Inspection, also der tiefgehenden Analyse von Datenpaketen. Im Netz fließen E-Mails, Websites oder Videotelefonate als Datenpakete vom Absender zum Empfänger. Die üblichen Zwischenstationen von Internetanbietern kümmern sich nur um die Art der Pakete, nicht aber um deren Inhalt. Bei der Deep Packet Inspection jedoch öffnet eine Zwischenstation jedes einzelne unverschlüsselte Datenpaket und inspiziert es bis in die Tiefe. In Millisekunden entscheidet der Computer dann, ob Datenpakete durchgelassen, gebremst oder blockiert werden sollen. Selbst subtile Inhaltsmanipulation ist kein Problem. Also einen kritischen New York Times-Artikel für die heimische Bevölkerung umzuschreiben.
Dieses Land hat ein Problem.
Vielleicht in ein Jubellied auf den eigenen Schurkenstaat.
Dieses Land hat kein Problem.
Meist jedenfalls verbinden wir Internetüberwachung mit autoritären Regimen. Nicht geringe Anteile der weltweit eingesetzten Überwachungswaffen werden aber in der Bundesrepublik hergestellt. EPOC, der selbsternannte europäische Marktführer für Deep Packet Inspection, sitzt in Leipzig. Auch 2 der 5 Firmen, die die Reporter ohne Grenzen zu den Feinden des Internets ernannten, haben deutsche Wurzeln. Die Münchner Firma Trovicor liefert Abhörlösungen bis ins Königreich Bahrain. Und der Trojaner Finspy der britisch-deutschen Gamma Group durchschnüffelt nicht nur den ägyptischen, turkmenischen oder indischen Cyberspace, auch der Bundesnachrichtendienst hat das Werkzeug eingekauft.
Moritz Metz mit den Fakten über die Netzzensur.
Und wir wollen uns noch weiter mit dem Wesen auch der Zensur beschäftigen, denn neben eben diesen Fakten, also Software überwacht, Regierungen setzt diese Software dann ein, wollen wir auch herausfinden, was unter den Begriff der Zensur fällt, auch bei uns in Deutschland. Und das haben wir besprochen, beziehungsweise Christian, mit Stefan Ulrich, der ist Informatiker und Philosoph.
Genau, zunächst wollte ich erstmal von ihm wissen, was Zensur überhaupt bedeutet und seit wann diese Idee von Zensur existiert.
Zensur, also so wie wir sie heute verstehen und wie sie auch im Grundgesetz steht in Artikel 5, eine Zensur findet nicht statt, ist eine sogenannte Vorzensur. Also die Idee, dass Erzeugnisse, literarische Erzeugnisse, künstlerische Erzeugnisse erst dem Herrscher oder dem Staatsoberhaupt vorgelegt werden müssen, bevor es publiziert werden kann. Das berühmteste, was glaube ich auch die Hörer und alle kennen, ist der Index der verbotenen Bücher der katholischen Kirche, also im 16. Jahrhundert, wo einfach Autoren und Werke drauf standen, die die Sittlichkeit verderben und deshalb nicht gelesen werden sollen, nicht verbreitet werden sollen, nicht gedruckt werden sollen.
Kommen wir mal auf die Gegenwart. In Deutschland scheint es fast so, als sei das Problem der Zensur immer ein Problem der anderen, in autoritären Regimen zum Beispiel, mit denen wir ja eher weniger zu tun haben. Inwieweit betrifft es uns hier in Deutschland aber trotzdem?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also das Erste, vollkommen richtig, immer nur die anderen zensieren. Also man wird keinen finden, der ernsthaft vertritt, dass in Deutschland eine Zensur vom Gesetz her stattfindet. Die Frage ist aber, was heißt das faktisch? Also wird das unterstützt? Im Grundgesetz ist ja nicht nur geregelt, dass jeder das Recht hat, seine Meinung in Wortschrift und Bild zu äußern, sondern sich auch aus allgemeinen zugänglichen Quellen zu informieren. Und gerade dieser zweite Punkt ist ja heute manchmal ein Problem. Also wo kann man sich überhaupt unabhängig informieren? Was sind allgemein zugängliche Quellen? Also es ist keine Zensur im Sinne von, da greift der Staat ganz aktiv ein, aber vielleicht auch die Medien, die ein bisschen voreilig sagen, das verkauft sich nicht so gut, das wird eh nicht gelesen, hat die Leute nicht zu interessieren. Also es hat sich ein bisschen verlagert von dieser staatlichen Zensur, also die tatsächlich in anderen Ländern viel präsenter ist, hin zu einer privatwirtschaftlichen.
Also man kann schon durchaus sagen, es gibt so einen Unterschied zwischen einer kommerziellen, Sie haben es gerade gesagt, einer privaten oder privatwirtschaftlichen Zensur und einer staatlich-politisch motivierten Zensur. Kann man da so eine Grenze eigentlich festmachen? Also Facebook zum Beispiel, Google und so weiter, die bilden ja riesige Öffentlichkeiten und haben ja auch schon so eine Art quasi staatliche Rolle entwickelt, was Infrastruktur zum Beispiel angeht.
Ja, zunächst einmal ist eine sehr spannende und auch gerade wissenschaftlich diskutierte Frage, ob man von einer Öffentlichkeit in dem Sinne sprechen kann. Bei Facebook. Facebook selbst nennt sich ja Community, Gemeinschaft. Es gibt diese Standards der Facebook-Gemeinschaft, die sind explizit, denen stimmt man dazu. Und dort steht, Sicherheit ist Facebooks oberstes Gebot. Also nichts mit Meinungsfreiheit und wir möchten das so teilen, sondern es geht um die Sicherheit. Und dann wird genau ausgeführt, in welchen, was nicht zulässig ist, Gewalt, Drohungen, Selbstverletzung, Mobbing, Hassreden, explizite Inhalte, aber auch so etwas wie Nacktheit findet sich da. Also etwas, wo man vielleicht in einem etwas aufgeklärterem Land nicht so streng guckt, wenn ein historisches Gemälde beispielsweise Nacktheit zeigt. So der Mönch und die Nonne war jetzt ein berühmter Fall, ein niederländischer Maler, 16. Jahrhundert, und Facebook hat dieses Bild gelöscht, weil eine nackte Brust zu sehen war.
Warum reagieren wir eigentlich immer so sehr sensibel, wenn es um staatliche Zensur geht in Deutschland? Aber zumindest in der breiten Öffentlichkeit hat man den Eindruck, wenn man solche Filteralgorithmen sich anschaut, die ja uns als ja, Empfehlungsalgorithmen auch verkauft werden, dass dort diese Form der Zensur ja in der großen Breite eigentlich gar nicht wahrgenommen wird als solche.
Der grundlegende Unterschied zwischen einer staatlichen Zensur und einer privatwirtschaftlichen ist die Sache der Freiwilligkeit und ob man sich dem entziehen kann. Wenn der Staat zensiert oder die Zensursola-Debatte hat es gezeigt, die Zugangserschwernis, Gesetzregelungen gegen Kinderpornografie, aber auch die tatsächlich stattfindende Zensur, rechtsradikale Inhalte beispielsweise, die nach wie vor stattfindet, das sind alles Dinge, denen kann man sich nicht entziehen. Facebook, so auf der anderen Seite, kann man ja einfach abschalten. Man muss nicht in Facebook sein.
Diese ganzen allgemeinen Geschäftsbedingungen, die man natürlich beim Nutzen der sozialen Netzwerke zum Beispiel unterschreibt, sind eine Sache. Staatliche Überwachung ist eine andere. Die Technik und das Know-how für Überwachung und Zensur, die kommen ja zum großen Teil auch aus Deutschland. Wird diese Technologie eigentlich auch hier eingesetzt?
Die Technik wird hier auch eingesetzt. Bei der Frage der Zensur hängt auch immer ein bisschen die Frage auch der Überwachung auf der technischen Ebene zusammen. Also gerade auf Paketebene. Es gibt Gamma, die Packet Inspection Software beispielsweise anbietet. Das sind auch Sachen zum Filtern, zum Organisieren von Datenpaketen. Und das wird natürlich von privatwirtschaftlicher Seite eingesetzt zur Qualitätssicherung, weil man sagt, man möchte ja nicht in einem Anruf unterbrochen werden, wenn eine E-Mail kommt. So ist das immer das Hauptargument. Und die Technik ist inzwischen so weit, dass sie auch schon auf Inhalte eingeht. Und dann wäre eben genau die spannende Frage, werden vielleicht unliebsame Inhalte eher gebremst, gedrosselt? Die Webseite braucht ewig zum Aufbauen und andere Mainstream-Informationen werden halt plötzlich prompt ausgeliefert.
Stellt sich natürlich die Frage, führt Überwachung immer auch zu Zensur? Und wie hat sich überhaupt diese Entwicklung verändert?
Es gibt dieses Zitat, die Zensur in China beispielsweise ist ein Symptom eines Überwachungsstaates. Es hängt inzwischen miteinander zusammen. Also früher, die Zensur war eine Zensur des Verlegers. Man durfte bestimmte Sachen nicht publizieren. Und heute ist es eigentlich eine Zensur des Konsumenten. Und zwar ganz gezielt. Man kann einzelne Bevölkerungsgruppen oder Länder oder ausschließen. Auf der technischen Ebene. Und das ist ein Unterschied, dass man nicht mehr sagt, dieses Werk darf nicht gelesen werden, sondern du darfst dieses Werk nicht lesen. Diese Identifizierung des Einzelnen, der dazu nicht berechtigt ist, das ist der Unterschied, den die heutige Technik macht.
Gibt es denn Wege, diese Art der Überwachung und Zensur zu umgehen und werden diese auch in totalitären Regimen eingesetzt?
Gegenmaßnahmen gibt es zum Glück immer. Besonders wenn man mit der Hacker-Community ein bisschen befreundet ist, kann man sich da auch Tools besorgen, um den Zensurmaßnahmen oder den Überwachungsmaßnahmen auch zu umgehen. 2008, als die Olympischen Sommerspiele in Peking waren, gab es eben den berühmten Fall, wo Journalisten einfach berichten wollten und nicht konnten und der Chaos Computer Club daraufhin einen sogenannten Freedom Stick verteilt hat. Das ist einfach nur ein USB-Stick mit einer Software drauf. Die Software heißt Tor Browser. Tor ist die Abkürzung für The Onion Router, steht für eine Software, die anonymisiertes Internet zulässt, also vor allem nicht gefiltertes Internet.
Da kommt eine spannende Frage. Ist Technik zum Beispiel neutral? Es scheint jetzt, was Sie bisher mir erzählt haben, eigentlich so, dass es eben gar nicht der Fall sein kann.
Technik kann immer auf verschiedene Arten und Weisen eingesetzt werden. Das, was wir im arabischen Raum als Liberation Technology gefeiert haben. Oh toll, und sie stürzen ein Regime. Die gleiche Technik wird hier bezeichnet als Fernuniversität für Terroristen oder illegale File-Sharer, die Urheberrechtsverletzungen begehen. Also was in Deutschland kriminalisiert wird, eben zum Beispiel auch das Tor Project, das ist jetzt nicht so, dass es auch beworben wird von staatlicher Seite, sondern die Lobby der Urheberrechtsvertreter ist da sehr stark. Die sagt, nein, damit können auch illegale Inhalte unkontrolliert verbreitet werden. Ja, können sie auch, aber sie dienen eben auch dazu, in totalitären Regimes die Meinungsfreiheit überhaupt faktisch zu garantieren. Und so wird die gleiche Technologie in unterschiedlichen Ländern eingesetzt, unterschiedlich bewertet.
Vielen Dank an den Informatiker und Philosophen Stefan Ulrich. Theonie South by Southwest ist als Tech-, Film- und Musikfestival inzwischen, so kann man glaube ich sagen, der totale Veranstaltungstrendsetter. Immer mehr besuchen dieses Festival oder schauen auf Themen und Thesen, die von dort kommen. Und ein Topic aus diesem Jahr, das ergänzt ganz gut unseren Überwachungsschwerpunkt heute in Breitband. Wer hat Angst vor der großen bösen Drohne? So lautete der Titel einer Podiumsdiskussion in dieser Woche dort und unser Reporter Matthias Kolb, der hat dieser Diskussion ganz genau zugehört.
Ich habe neulich mit den Leuten von Google Glasses geredet. Die haben bei ihren Tests etwas Lustiges entdeckt. Wir Menschen schauen nicht nach oben. Wir achten instinktiv auf Gefahren, die am Boden lauern, wie früher mal der Säbelzahntiger. Damit können wir umgehen. Auf Gefahren aus der Luft, einen Adler zum Beispiel, sind wir aber nicht vorbereitet.
Der Menschheit die Angst vor Drohnen zu nehmen, das ist eine Aufgabe nach dem Geschmack von Chris Anderson. Der 51-Jährige war lange Chefredakteur des Nerd-Magazins Wired und er verkörpert jenen Technik-Enthusiasmus, der beim South by Southwest Festival so sehr gefeiert wird. Über die Firma 3D Robotics verkauft Anderson Drohnen für den Hausgebrauch. Er ist der Meinung, die Öffentlichkeit liegt falsch, wenn sie zivile Drohnen mit den Fluggeräten Predator oder Reaper gleichsetzt, mit denen CIA und US-Militär in Afghanistan und im Jemen mutmaßliche Terroristen töten. Die Regierung besitze gerade mal 7.000 unbemannte Flugkörper, während bereits heute 40.000 bis 50.000 Drohnen über Amerika kreisen, gesteuert von Privatleuten. Ryan Kahlo ist Juraprofessor in Seattle. Er hat eine weitere Erklärung dafür, warum Drohnen den Amerikanern mehr Angst machen als etwa die Datensammelwut der Internetgiganten.
Plötzlich haben die Leute eine Vorstellung davon, was Überwachung bedeutet. Wenn wir an Verletzungen der Privatsphäre im digitalen Raum denken, ist das anders. Da verknüpft jemand verschiedene Daten von mir auf irgendeinem Server und das führt dazu, dass ich bei Amazon mehr bezahlen muss oder einen Flug nicht buchen darf. Das klingt bedrohlich, aber es bleibt abstrakt. Bei Drohnen ist das anders. Diese Technik hat jeder vor Augen.
Ryan Kahlo sieht viele offene Fragen, die letztlich Gerichte werden klären müssen. Was geschieht, wenn eine Drohne entdeckt, dass jemand Marihuana im Garten anbaut? Gilt dann die Privatsphäre mehr als die Verbrechensbekämpfung? Wie lässt sich verhindern, dass die Geräte genutzt werden, um Nachbarn oder Prominente zu überwachen und in deren Privatleben zu schnüffeln? Die US-Verfassung, so der Jurist Kahlo, bietet keine Basis dafür, den Einsatz von Drohnen durch Normalbürger grundsätzlich zu verbieten. Er glaubt aber, dass die Behörden geeignete Regeln finden werden, um etwa die Zahl von unbemannten Flugrobotern zu begrenzen und von Interessenten eine Prüfung zu verlangen. Der Jurist rechnet damit, dass Roboter in 10 Jahren ähnlich verbreitet wie Computer sein werden. Chris Anderson sieht nur Chancen. Drohnen könnten etwa Bauern sagen, welche Felder Wasser und Dünger benötigen. Die Robotik-Expertin Erin Rapacki prognostiziert, dass Drohnen im Jahr 2023 für UPS und FedEx Pakete zustellen werden. Auch im Haushalt werden Roboter zum Einsatz kommen.
Sagen wir, meine Großmutter hat Alzheimer. Es ist möglich, dass Alzheimer-Patienten weiterhin zu Hause wohnen, aber jemand muss nach ihnen sehen. Mit Hilfe eines beweglichen Roboters mit Bildschirm könnte eine Krankenschwester 2-mal am Tag mit meiner Oma sprechen und nachsehen, ob etwa der Herd ausgeschaltet ist. Ein Arzt würde das verschreiben und es wäre billiger als ein Umzug ins Altersheim. In Schweden wird das bereits erprobt und die Senioren mögen es. Ihnen gefällt, dass sie in ihrer eigenen Sprache mit Fachpersonal sprechen können und keine Fremden ins Haus lassen müssen.
Es hätte nicht zum South by Southwest Interactive gepasst, wenn die Diskutanten mehr über möglichen Missbrauch von Drohnen geredet hätten. Etwa, dass ein weit verbreiteter Einsatz im Privaten die Akzeptanz von Drohnen als Kriegswaffe erhöhen dürfte. Von der viel zitierten chirurgischen Präzision kann keine Rede sein. Mindestens 3.500 Zivilisten starben infolge von US-Drohneneinsätzen in Pakistan, Afghanistan, Somalia und im Jemen. Amerikas Verantwortung als Vorreiter wurde nicht diskutiert. Erlassen die USA lockere Regeln für die Nutzung von Drohnen durch Privatleute und Firmen, beeinflusst dies die Gesetzgebung im Rest der Welt. Für die große Mehrheit der knapp 30.000 Besucher und Referenten in Austin ist Technik vor allem ein Mittel, um die Welt zu verbessern oder um Spaß zu haben. Anderson spielt perfekt auf der Klaviatur des Technikenthusiasten und betont, dass die US-Wirtschaft profitieren werde, wenn sich schon Kinder für Drohnen begeistern.
Wir glauben, dass Drohnen die Zukunft der Raumfahrt und ein wichtiger Teil der Robotertechnik sein werden. Außerdem kann man mit den Dingern viel über Computer und Technik lernen, denn da ist alles dabei: Hardware, Software, Elektronik und Aerodynamik. Am liebsten würde ich in jedes Klassenzimmer ein solches Teil stellen, denn die Kinder finden sie super. Nichts ist besser als ein fliegender Roboter, um Kids fürs Programmieren zu interessieren.
Matthias Kolb war das von der South by Southwest in Texas und die Frage nach der Akzeptanz von Drohneneinsätzen im Alltag.